Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Maximiliane Hecke liest die zweite von 13 Folgen aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Ida ist eher zufällig auf Rügen gestrandet. Nach dem Tod ihrer Mutter hat sie fluchtartig und fast ohne Gepäck die Wohnung ihrer Kindheit verlassen. Sie hat ihr Handy auf Flugmodus gestellt, denn sie kann das Mitgefühl anderer Menschen gerade nicht gebrauchen. Vor allem das ihrer älteren Schwester Tilda nicht, die in Hamburg lebt. Die Natur der Insel tut ihr gut. Sie ist in der Ostsee so weit rausgeschwommen, bis es gefährlich wurde. Und sie hat das Angebot erhalten, für 22 Euro pro Tag bei der DLRG einzusteigen. Sie wohnt in einem Mehrbettzimmer in der Jugendherberge.
Irgendeinen Job muss ich mir suchen. Mein Konto ist leer und ich muss mir ein Polster anlegen. Ich laufe die Strandpromenade entlang, biege irgendwann in eine Seitenstraße ein, bleibe vor einer Bar stehen, die Zur Robbe heißt, weil ich den Namen mag. Obwohl mir so kalt ist, dass ich zittere, setze ich mich auf die Bank, die unter dem Schild steht, rauche eine und beschließe, doch erst einmal ins Hostel zu gehen, mich aufwärmen und umziehen. Als ich aufstehen will, merke ich, dass mir schwindelig ist. Ich habe seit gestern nichts gegessen, außer einem Überraschungsei und die Billy Tiger Maisstangen. Und die Zigarette gibt mir den Rest. Während ich da sitze und darauf warte, dass mein Kreislauf zurückkommt, kommt stattdessen ein alter Mann aus der Tür neben der Bank, der genauso aussieht, wie ich mir den Besitzer von der Robbe vorstelle. So wie ein Seemann. Um die 70, groß gewachsen, sonnengegerbte braune Haut, blaue Augen, weißgraues Haar unter einer braunen Schiebermütze, kariertes Hemd, verwaschene Jeans und natürlich Gummistiefel. Ich: Hallo. Er erschrickt leicht und dreht sich zu mir um. Lustig. Er sieht nicht aus wie jemand, den irgendwas erschreckt. Alter Mann: Wir öffnen erst um 18 Uhr. Ich: Suchen Sie vielleicht eine Kellnerin oder so? Er mustert mich kritisch. Mein Gesicht wahrscheinlich aschfahl, das Haar nass. Ich trage lediglich ein T-Shirt über meinem nassen Badeanzug. Bauchtasche, keine Schuhe. Eine verglühende Zigarette auf dem Boden vor mir.
Warst du schon mal in der Robbe?
Nein. Hast du schon mal in einer Kneipe gearbeitet? Nein, aber in einem Café. Und ich bin ja nicht blöd. Er überlegt, schaut mir dabei grimmig in die Augen. Ich halte seinen Blick stand. Dann komm heute Abend zum Probearbeiten. Um 17 Uhr geht's los. 13 Euro Stundenlohn plus Trinkgeld. Okay. Wie heißt du? Ida. Er streckt mir seine große Hand entgegen und sagt: Knut. Ich unterdrücke ein Lachen und ergreife seine Pranke. Knut verzieht keine Miene. Was zieht man als Kellnerin an? Frage ich die beiden Lehramtsstudentinnen in meinem Zimmer. Hanna und Nela sind während der Semesterferien hier für einen Kitesurfkurs. Sportlich und schlicht, sagt Nela. Ich ziehe einen schwarzen Midi-Rock, ein weißes Crop-Top, Bauchtasche und Sneaker an. Hanna zeigt Daumen hoch. Weil mir das zu farblos ist, ziehe ich meine pinke Lederjacke noch drüber und renne dann zur Kneipe, damit ich nicht gleich am ersten Tag zu spät komme. Knut zeigt mir als erstes die Robbe, was sehr schnell geht. Die Robbe ist innen recht dunkel. An der hinteren Wand längs eine große Theke, im Raum viele abgenutzte Holztische und Stühle und vorne in der Ecke ein ovaler Stammtisch. An der Wand hängen alte Fotos in Schwarz-Weiß. Knut zeigt mir, wo die Schnäpse stehen, wo das Bier gelagert wird, welche Getränke am häufigsten bestellt werden. Bier und Schnaps. Cocktails gibt's keine, nur ein paar Longdrinks. Knut: Weißt du, wie man die macht? Ja, lüge ich. Im Café gab es keine Longdrinks, nur Kuchen und Kaffee. Ich habe die Arbeit dort gemocht, das Zubereiten von Kaffeespezialitäten, das Beobachten der Gäste und vor allem die Jagd nach dem Trinkgeld. Man musste sich bei jedem Gast anders verhalten, um möglichst viel Trinkgeld zu bekommen. Und ich habe immer richtig viel Trinkgeld bekommen. Mein Chef hat mich geliebt, ich sei viel besser als meine Mutter, hat er mal gesagt, der Arsch. Und dann kündigt er mir einfach, sobald ich mal ein paar Wochen nicht da bin, weil besagte, viel schlechtere Bedienung, a.k.a. meine Mutter, gestorben ist. 5 Jahre habe ich in dem Dreckscafé gearbeitet, mit 16 oder so die frei gewordene Stelle von Mama übernommen, als sie nicht mehr in der Lage war zu arbeiten. Da habe ich dann auch mein eigenes Konto eröffnet, neben dem Familienkonto. Knut, 20 bis 25 Zentiliter Alkohol. Ich, ja, weiß ich. Bis die Robbe öffnet, muss ich die Tische abwischen, Bier in den Kühlschrank räumen und Gläser spülen. Ab 18 Uhr kommen hauptsächlich Einheimische, wenig Touristen. Die meisten trinken Bier. Ich räume Gläser und Flaschen ab, spüle sie, bringe neue volle Gläser und Flaschen und kassiere ab. Um 21 Uhr betritt eine vierköpfige Männergruppe die Kneipe. Sie sehen lustig aus, wie sie da hintereinander reinkommen, weil sie überhaupt nicht zusammenpassen. Die Zusammensetzung der Gruppe erinnert mich an so schlecht gecastete Highschool-Serien, in denen Schüler aus den unterschiedlichsten Cliquen gezwungenermaßen zusammen nachsitzen müssen. Der erste ist klein und kräftig, trägt diese Engelbert Strauß Arbeitskleidung, hat dreckige Hände und schaut ganz grimmig. Der zweite sieht aus wie ein Schnöselsegler, inklusive Segelschuhen, zurückgegeltem blonden Haar, Helly Hansen-Jacke, engem Poloshirt darunter und Ray-Ban-Sonnenbrille trotz der Dunkelheit. Und die letzten beiden, die Cool Kids, die Beliebten, sehen aus, als wollten sie gleich einen Werbespot für Carhartt, Feltins oder O2 drehen. Ich denke an Samara und mich. Wir sahen auch immer so aus, als würden wir zu verschiedenen Partys gehen. Ying und Yang hat uns Tilda schon damals genannt. Samara wirkt auf den ersten Blick ruhig. Sie ist sehr ordentlich, fast schon neurotisch ordentlich. Hat glattes schwarzes Haar und ihre Lieblingsfarbe ist schwarz. Inzwischen hat sie so einen coolen, minimalistischen Berliner Style, der hauptsächlich aus schwarzen und manchmal weißen Kleidungsstücken besteht. Ich bin laut und chaotisch, habe blonde Locken, liebe bunte Farben, die knallen und mag es, wenn meine langen Kleider im Wind wehen. Eigentlich passen die Nachsitzer nicht in die Robbe zwischen all die Rentner. Aber sie setzen sich an den runden Stammtisch und grüßen ein paar ältere Männer. Wahrscheinlich sind sie hier aufgewachsen. Der eine, der Carhartt-Werbespot-Typ, sticht hervor. Nicht nur wegen seiner Größe und seinem guten Aussehen. Er hat blondes, kurzes Haar, eine lockere Jeans und ein weites, schlichtes Shirt. Als er zu ein paar Gästen geht und sie mit Handschlag oder Umarmung grüßt, sehe ich das Carhartt-Zeichen auf seiner Hosentasche. Es wirkt fast so, als würde ihm die Kneipe gehören. Ich habe keine Lust, den Tisch zu bedienen. Der blonde Hühne scannt den Raum, bleibt an mir hängen und versucht, Blickkontakt aufzunehmen. Im Augenwinkel sehe ich, wie er sogar einmal die Hand hebt. Ich bediene in Ruhe die anderen Tische, räume die leeren Gläser und Flaschen ab. Und als ich dann wirklich nichts mehr zu tun habe und zu dem Nachsitzertisch gehen will, sehe ich den Hühn, wie er nicht an die Bar, sondern direkt hinter die Theke kommt. KH-Typ, du bist neu hier. Er schaut zu mir herunter. Ich reagiere nicht. KH-Typ, wie heißt du? Ich, Lia. Ich frage nicht, wie er heißt, weil er es mir sowieso sagen wird. Jasper. Jasper hält mir die Hand hin und ich ergreife sie. Er nimmt ein Tablett und zapft ein Bier nach dem anderen. Machst du noch mal 5 Korn, bitte? Oben rechts. Während ich die Gläser fülle, frage ich, hast du hier mal gearbeitet? Meinem Großvater gehört der Laden. Opa Knut? Jasper lacht. Ja, Opa Knut. Darfst du ihn schon so nennen? Ich durfte noch nie jemanden Opa nennen und weiß nicht, woher das gerade kam. Ich durfte noch nicht mal jemanden Papa nennen. Nur Mama. Aber das darf ich jetzt auch nicht mehr. Noch nicht. Er weigert sich eigentlich immer, Aushilfen einzustellen. Das wundert mich. Ich denke an meinen Auftritt heute Nachmittag. Macht er es dann sonst ganz allein? Ja, aber er beschwert sich auch nicht. Früher haben wir Enkelkinder ab und zu unser Taschengeld aufgestockt. Hilfst du mir tragen? Ich nehme das Tablett mit den Schottgläsern, gehe vor zu dem Tisch, stelle das Tablett ab, ohne die Gläser zu verteilen, vermeide Blickkontakt, lächle kurz, wie es sich gehört, und gehe wieder. Jasper stellt sich mir mit dem anderen Tablett in der linken Hand in den Weg und hält mir einen 50er hin, den ich nehme, auch wenn seinem Opa die Bar gehört. Jasper, der Rest ist Trinkgeld, weil du so freundlich bist. Ich sage nicht Danke, weil seine Geste so überheblich ist. Aber ich will auch nicht auf das Geld verzichten. Um 22 Uhr sagt Knut, dass ich Pause machen kann. Ich baue mir ein und gehe raus. Lege mich rücklings auf eine Bank, die unweit von der Kneipe auf dem Weg Richtung Dünen steht, und schaue in den Sternenhimmel, in dem heute keine Sterne zu sehen sind. Es nieselt leicht und die Regentropfen laufen meine Wange hinunter. Was mache ich hier eigentlich? Ich dachte, wenn ich weit weg bin, dann sind die Gedanken leiser. Aber sie sind laut und sie tun weh. Ich nehme mehrere zu tiefe Züge von dem zu starken Joint und hoffe auf Betäubung, die nicht kommt. Stattdessen denke ich an Mama, wie sie 5 Tage vor ihrem Tod an meine Tür geklopft hat. Sie klopft eigentlich nie an meine Tür. Sie hat nie an meine Tür geklopft. Wenn sie was wollte, ist sie einfach reingekommen, manchmal reingestürmt. Aber an diesem ersten warmen Frühlingstag des Jahres, an diesem Dienstag, hat sie geklopft. 2 Mal. Ich habe "Ja!" gerufen und sie ist reingekommen. Graue Jogginghose, neongelber Pullover, der ihr blasses Gesicht noch blasser erscheinen lässt. Ihre Haare fettig. Und ihre Augen glasig und traurig. "Mama, schreibst du wieder?" Ich blicke von meinem MacBook zu ihr auf und schätze, wie ihre Stimmung ist. Sie will keinen Streit, dafür sieht sie viel zu müde aus. Was will sie? Tabletten sind auch noch genug da. Ich nicke und schaue wieder auf den Bildschirm. Tippe in das Dokument, in dem bisher nur das Wort Scheißkuh von unserem Streit letztens steht, damit sie denkt, ich schreibe konzentriert und wieder geht. Sie bleibt im Türrahmen stehen. Sie bleibt bestimmt 3 Zeilen von meinem Text im Türrahmen stehen und fragt dann eine Frage, die sie mir noch nie gestellt hat. "Mama, was schreibst du eigentlich?" Ich höre auf zu schreiben, blicke zu ihr, würde ihr am liebsten alle meine Texte vorlesen, von dem Wettbewerb erzählen, den ich letzte Woche mit einer Kurzgeschichte gewonnen habe, von dem Literaturagenten, der mich kontaktiert hat, oder von dem Roman, den ich schreiben möchte, aber wende stattdessen meinen Blick ab und sage: "Egal." Sie bleibt im Türrahmen stehen, während ich "Egal, egal, egal, egal" schreibe. Im Augenwinkel sehe ich, wie sie sich umdreht und die Tür schließt. Wie sie sich umdrehte und die Tür schloss. Ich hasse mich für dieses "Egal". Ich hasse mich, ich hasse sie und ich hasse alles. Sie wusste, als sie an diesem frühlingshaften Dienstag an meine Tür klopfte, dass sie gehen wird. Und ich wusste es irgendwie auch. Ich habe "fiesend" und "egal, egal, egal, egal" aus dem Dokument gelöscht, "Scheißkuh" drin gelassen und habe sie gehen lassen. Ich ziehe weitere tiefe Züge in meinen zitternden Körper rein, damit da nur noch weicher Rauch drin ist, aber ich spüre nur, wie Kopfschmerzen und Übelkeit schlimmer werden. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie in dem neongelben Pullover und versuche, mich an ihre Stimme zu erinnern, weil ich Angst habe, sie zu vergessen. Ich bekomme es nicht hin. Da ist nur ihr lautes, verrücktes Lachen in Endlosschleife, das lauter und verrückter wird und das ich nicht mehr ausschalten kann. Regentropfen schießen in meine Augen. Als ich sie öffne, ist der Himmel immer noch pechschwarz, der Schmerz immer noch da. Schritte. Fuck. Aus der Richtung der Dünen. Eine dunkle Gestalt. Angst habe ich grundsätzlich keine, aber ich will einfach allein sein. Ich schließe die Augen und stelle mich schlafend, während die Schritte lauter werden. Die Schritte hören auf. "Alles gut? Brauchst du Wasser?" Eine heisere Männerstimme. Fuck. Ich öffne die Augen. Ein schwarzer Kapuzenpulli. Beige, weite Buntfaltenhose. Ich: "Alles super." Im Laternenlicht sehe ich unter der Kapuze ein fahles und trotzdem gebräuntes Gesicht, glasige rote Augen, dunkle Augenringe, helle Bartstoppeln. Er sieht nicht gut aus. Er: "Weinst du?" Ich: "Nein, ich weine nie. Es regnet." Er lacht trocken, sagt: "Okay." Dreht sich um und geht Richtung Kneipe. Ich bleibe liegen und warte darauf, dass die Welt aufhört, sich zu drehen. Immer wenn ich mich aufsetzen will, merke ich, dass ich noch liegen muss. Knut hat meine überzogene Pause bestimmt schon bemerkt und wird mich nicht einstellen. Ich liege mindestens 10 Minuten voller Selbsthass und Übelkeit da, und als ich aufstehe, bleibe ich kurz stehen und warte, bis die Sterne in den Augen und das Rauschen in den Ohren schwächer werden. Laufe dann langsam Richtung Robbe und sehe, wie der Kapuzenpulli sich von der Wand neben der Tür löst und hineingeht. Er hat aufgepasst. Wie ein nasser Pudel betrete ich die Kneipe. Ich zittere, spüre aber nicht, wie kalt mir ist, weil ich so krass stoned bin. Ich stelle mich hinter die Theke, exe 3 Gläser Leitungswasser und versuche klarzukommen. Knut, geht's dir gut? Ich, ja. Ich blicke nicht auf, damit er nicht meine roten Augen sieht und flüchte zu einem Paar am anderen Ende des Tresens, tausche ihre Getränke gegen neue aus. Wie eine emotionslose Maschine versorge ich alle Gäste in Akkordzeit mit neuen Getränken, außer dem Stammtisch. Natürlich sitzt der Kapuzenpulli bei der Nachsitzergruppe. Der Kiffer hat noch gefehlt. Während ich die eingesammelten Gläser spüle, linse ich zu ihm rüber. Er hat die Kapuze runtergezogen. Ich sehe braunes, halblanges, in der Mitte gescheiteltes Haar. Sein Blick wechselt zwischen dem Bierdeckel, mit dem er spielt, und seinen Freunden. Wenn die anderen lachen, lacht er meistens mit, ist ab und zu sogar ziemlich lautstark an der Unterhaltung beteiligt. Aber dann driftet er immer wieder ab. Ich sehe die traurigen Augen über den tiefen Augenringen, die ins Leere abschweifen und auf einmal nicht mehr ins Leere gehen und mich treffen. Wütend, als hätte ich ihn ertappt. 100% Drogenproblem, schätze ich. Versuche wütender zurückzublicken, als hätte er mich ertappt. Nehme die leeren Bierflaschen, bringe sie in den Raum hinter der Bar und setze mich kurz auf einen Holzstuhl. Ich will hier weg. Ich will zu Tilda. Wieso treffe ich immer so dumme Entscheidungen? Bevor ich eine weitere dumme Entscheidung treffe, ruft Opa Knut. Ida, du kannst gehen. Den Rest schaffe ich allein. Abrechnung machen wir morgen, in Ordnung? Komm gegen 6. Und als ich nach dem tranceartigen Nicht-Nachhauseweg endlich im Hochbett liege, lasse ich es regnen. Als ich mittags aufwache, stürmt es. In der Nacht habe ich sie wieder aufgefunden. Die Fenster schlagen und es pfeift. Ich klettere die Hochbettleiter runter, ziehe den feuchten, kalten Badeanzug und einen Kapuzenpulli an und renne zum Strand. Es ist noch kälter als gestern und es stürmt. Ich renne an der roten Flagge vorbei, schmeiße den Pulli in den Sand und stürze mich in die Brandung, kraule in die Wellen, sobald ich tief genug drin bin. Ich konzentriere mich auf meinen Körper, meine Muskeln, meine Arme und Beine, die schneller und stärker sein müssen, als sie es sind. Heute ist es unmöglich, einen Rhythmus zu finden. Es ist ein Kampf. Die Wellen sind zu stark, zu groß und sie wollen mich bezwingen, obwohl ich doch zu ihnen gehöre. Ich spüre, dass sie mich bezwingen werden, dass sie an meinen Armen, Beinen zerren und mir die Luft nehmen. Die kriegen mich aber nicht. Ich strample wie wild, prügle mich mit aller Kraft, die ich habe, durch das Wasser und versuche, Luft zu holen. Die Wellen werden größer und stärker und ich sehe nichts mehr außer grau-grünen Türmen. Ich höre das Pfeifen des Windes, das Klatschen der Wellen und schwimme weiter. Weiß nicht, was das in mir ist, das mich trotz allem nicht wenden lässt. Wende und lasse mich dann wie ein toter Fisch zurück Richtung Strand spülen. Mein ganzer Körper zittert, als er den Boden berührt. Und ich wundere mich über meine schwere Erleichterung. Das tat gut. Ein kleiner Kampf gegen die Naturgewalten, den ich dieses Mal für mich entscheiden konnte. Ausgepowert und leer liege ich im Sand wie eine gestrandete Meerjungfrau ohne Geschichte. Blicke in den grauen Himmel, lege die Hand auf meine Brust und spüre mein ausrastendes Herz. Du bist mit all deinen Problemen doch gesegnet, also bild dir nichts ein. Du bist frei, das ist Freiheit, singt Crow, als ich die Tür vom Hostelzimmer öffne. Was ist denn mit dir passiert? Fragt Hannah.
Gute Frage, denke ich.
Nela? Alter, deine Lippen sind blau und du zitterst. Du gehst jetzt warm duschen und wir holen dir einen Tee.
Die beiden werden gute Lehrerinnen.
Ich? Macht ihr eigentlich Grundschule oder alte Kinder?
Hannah lacht.
Alte Kinder, Gymnasium. Ich dusche, wie mir befohlen, ganz heiß, bis meine Haut krebsrot ist. Suche danach, im Handtuch eingewickelt, irgendwas Warmes in meinem Koffer. Finde knallpinke Wollsocken, die mir Samaras Mutter gestrickt hat, und einen lilafarbenen Oversize-Strickpullover. Und Nela drückt mir eine große Tasse Tee in die Hand, als ich angezogen bin. Hannah, spielen wir Karten? Und dann trinke ich Hagebuttentee und spiele Karten mit den Lehramtsstudentinnen, die heute keinen Surfkurs haben wegen des Sturms. Nela, wollen wir den Profis zuschauen gehen? Ich schaue sie fragend an. Oben am Strand sind die Windsurfer. Die springen Loops und so. Ich schüttle den Kopf und bereue es ein bisschen, als ich dann allein in dem Mehrbettzimmer liege. Wahrscheinlich bin ich wegen Samara und nicht wegen Mama zu Hause geblieben, als ich die Absage von Leipzig bekommen habe. Ich redete mir damals ein, dass ein Literaturstudium ja nicht schaden könnte und eine Übergangslösung sei. Ich würde mich einfach immer wieder in Leipzig bewerben mit besseren Texten, bis ich dann irgendwann angenommen werde. Ich habe mich nicht noch einmal beworben. Tilda denkt immer noch, dass ich wegen Mama dageblieben bin, aber ich glaube, das stimmt nicht. So ein guter Mensch bin ich nicht. Manchmal denke ich sogar, dass ich Tilda zum Trotz geblieben bin. Tilda wollte unbedingt, dass ich woanders studiere. Die Idee mit Leipzig fand sie gut. Und nach der Absage meinte sie, ich soll einfach in eine andere Großstadt gehen. Du kannst doch trotzdem weiterschreiben. Du musst nicht literarisches Schreiben studieren. Du schaffst das auch so. Tilda hat keine Ahnung. Sie checkt das nicht mit Leipzig. Sie checkt mich nicht. Nachdem ich ihr das Wort Absage per WhatsApp geschickt hatte, kam Tilda für ein Wochenende vorbei mit dem Vorhaben, meine Zukunft in der Großstadt vorzubereiten. Ich vegetierte mit Mama auf dem Sofa. Im Hintergrund lief Vox oder RTL, als wir den Schlüssel im Schloss hörten. Mitleid und ein bisschen Abscheu in Tildas Gesicht, als sie uns da liegen sah. Tilda, du kannst nicht hierbleiben.
Doch, ich will hierbleiben.
Warum?
Weil, sagte ich wie ein stures kleines Kind, während ich überlegte, warum ich hierbleiben wollte. Ich wollte eigentlich nicht bleiben. Aber ich musste bleiben, weil ich zu schlecht für Leipzig war und weil ich eben bleiben musste.
Tilda, wegen Mama?
Nein, sagte ich, und ich glaube immer noch, dass das die Wahrheit war. Wieso sollte ich in irgendeine Großstadt ziehen, nur um vor Mama zu flüchten, wenn ich doch eigentlich nach Leipzig wollte?
Tilda, ich zahle dir eine Wohnung.
Zahlst du mir auch ein Haus?
Ida, lass mich doch einfach, das ist mein Leben, sagte ich wie ein zickiger Teenager.
Es ist wegen Mama, oder?
Ich schüttelte den Kopf. Natürlich spielte sie bei der Entscheidung eine Rolle. Die Vorstellung, wie sie sich da allein in der Wohnung zu Tode soff und niemand nach ihr schaute, killte mich. Aber als ich dann dageblieben bin, habe ich immer weniger nach ihr geschaut und ihr zunehmend nur zugeschaut bei ihrem Abgang, anstatt was dagegen zu tun. Ich bin eine schlechte und schwache Scheißtochter. Ich war eine schlechte und schwache Scheißtochter und jetzt bin ich einfach nur noch allein. Ich liege hier allein in dem Mehrbettzimmer und hasse es. Mein Gras ist weg, mein Kopf ist voll. Ich drehe mich in meinem Hochbett auf den Rücken, starre an die Decke und lausche dem jaulenden Sturm. Meine Gedanken stimmen ein und betteln sich mit dem Sturm, wer lauter jault, bis ich die Leiter runterspringe, mir Musik in die Ohren stecke, die viel zu dünnen und kurzen Laufsachen anziehe und aus dem leeren Zimmer flüchte. Als ich die Herberge verlasse, renne ich gegen eine kalte Nieselsturmwand, die mir wortwörtlich den Atem raubt. Aus Platzgründen habe ich nur kurze sommerliche Sportsachen eingepackt. Allgemein habe ich dumm gepackt, nichts Praktisches. Viel zu viele Kleider von Mama, die älter sind als ich. Kleider aus den 90ern, die sie angezogen haben muss, als es ihr noch gut ging. Rot-weiß gepunktete, bunt geblümte, transparente, bodenlange Kleider, die ich noch nie an ihr gesehen habe. Zuletzt trug sie vor allem Jogginganzug. Ich sprinte durch den Sturm, damit mir warm wird, und mache einen Aussichtsturm aus Holz aus, der aus den Bäumen ragt. Das muss dieser Baumwipfelpfad sein, der hier überall beworben wird. Da will ich hoch. Am Nazi-Koloss von Prora vorbei renne ich gegen den Sturm in den Wald, brülle in das Jaulen des Windes und suche diesen blöden Turm. Ich will lauter als der Wind sein, ihm zeigen, dass ich viel wütender bin als er, dass ich es mit ihm aufnehmen kann. Ich brülle ihn an mit aller Kraft, die ich habe. Ich brülle und drehe mich währenddessen mit ausgestreckten Armen im Kreis. Das mit dem Brüllen habe ich mir von Tilda abgeguckt. Sie ist damals oft in den Wald gerannt. Alle haben es gewusst und drüber geredet, aber niemand hat sie darauf angesprochen oder sich darüber lustig gemacht, weil sie Angst vor Tilda hatten. Einmal bin ich ihr gefolgt. Es war nach Mamas erster Überdosis, ein schöner Sommertag.
Am Abend zuvor hatte Mama noch, während sie Spiegeleier in der Pfanne verbrannte, postuliert, dass sie sich jetzt ändern werde.
Ida, ich gehe kurz laufen. Ist das okay?
Tilda lugte in mein Zimmer. Ich saß da und versuchte, in den Zauberwald zu flüchten, malte leuchtende Koboldaugen, die in den Baumwipfeln leuchteten, um Mama in der Notarzttrage zu vergessen. Ich nickte, obwohl es nicht okay war und ich nichts außer Mama in der Notarzttrage sah. Ich wollte nicht allein sein. Ich wollte, dass sie da blieb. Als Tilda die Tür hinter sich schloss, schlüpfte ich in meine Chucks und rannte ihr die Fröhlichstraße entlang hinterher. Sie war viel zu schnell. Sie sprintete und ich konnte nichts dagegen tun, dass sich der wackelnde braune Zopf von mir entfernte. Als ich mich in den Waldeingang schleppte, war mir kotzübel. Ich war ja erst 8 oder so und war noch nie eine Steigung ohne Pause hochgerannt. Als ich auf der Bank saß, hörte ich es dann. Tildas Schreien. Es hätte auch von einem Tier stammen können. Ich hörte ihr Schreien, spürte ihren Schmerz und wollte auch schreien. Aber ich traute mich nicht. Also stand ich auf und machte mich auf den Heimweg. Ein Regentropfen lief mir die Backe runter. Als sie 20 Minuten später wieder verschwitzt in meinem Türrahmen stand, fragte sie mich:
Alles gut?
Und ich antwortete: Alles gut, weil sie wieder da war. Als Tilda dann nicht mehr da war, habe ich ihr Ritual fortgeführt und bin oft, wenn es mal wieder raus musste, zur Lichtung gerannt. Manchmal dachte ich, dass Schreien einfach das Einzige ist, das wirklich hilft. Alternative wäre Arm abhacken, nicht metaphorisch gemeint. Wo soll der ganze Scheiß denn sonst hin? Die letzten Male, als ich zurückgekommen bin, hat mich Mama in ihrem Jogginganzug auf dem Sofa liegend meistens mit »Na, du Brüllaffe« begrüßt. Und ich habe »Na, du Schnapsdrossel« erwidert. Ein kleiner Teil von mir hat sich über die Begrüßung gefreut. Besser als gar keine Reaktion. Sie wusste das mit dem Brüllen, weil sie mich mal gefragt hatte, wo ich gewesen war. Ich antwortete »Brüllen«, woraufhin sie ohne Nachfragen nickte. Am Schluss war da diese schonungslose Ehrlichkeit zwischen uns. Sie war fertig. Da war kein Lebenswille, kein »Ich werde mich jetzt ändern« oder »Aber diesmal meine ich's ernst« mehr, dass ich wie Tilda hätte mitzählen können. Und auch keine Kraft mehr, mir etwas vorzuspielen. Wir hatten beide aufgegeben. Endlich finde ich den Eingang zu dem Turm, beziehungsweise stehe ich vor so einem Kack-Drehkreuz.
Einmal?
Fragt die Frau, die an der Kasse sitzt. Ich muss Eintritt zahlen für diesen dummen Turm? Frau:
Ja, nichts ist umsonst.
Wie viel?
Studentin?
Ja.
Dann 11,50. Haben Sie Ihren Ausweis dabei?
Nein.
Dann 13,50.
Ich habe auch kein Geld dabei. Blickkontakt.
Ich muss da hoch. Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos. Ich werde erst im September 6.
Wir lächeln uns kurz an und sie lässt mich durch. Aufgrund des schlechten Wetters scheine ich den Baumwipfelpfad allein für mich zu haben. Und während ich diese unendlichen Kreise des blöden Adlerhorsts hochrenne, frage ich mich, ob ich mehr hätte tun müssen. Ich brülle in den Wind.
Hätte ich mehr tun müssen?
Und der Wind jault etwas wie »Ja« zurück. Aber vielleicht ist er auch nur sauer, weil ich ihn die ganze Zeit so wild beleidige. Als ich oben bin, schaue ich in den pechschwarzen Himmel, der nichts Gutes verheißt. Ein Mann mit einem grünen Shirt, auf dem irgendwas mit Rügen steht, fragt, ob alles in Ordnung sei mit mir, und ich nicke. Rügentyp: Sie müssen runter, da kommt ein Unwetter.
Maximiliane Hecke mit der zweiten Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zum Gaza-Krieg beschlossen, die sich für einen mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe ausspricht. Die USA hatten die Resolution eingebracht. Auch der Plan für eine Waffenruhe stammt von US-Präsident Biden. Israel soll den Vorschlag bereits akzeptiert haben. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Tabea Panda.
Von den 15 Mitgliedern im Sicherheitsrat haben 14 für die Resolution gestimmt. Nur Russland hat sich enthalten, sein Vetorecht aber nicht genutzt. Eine Resolution des Sicherheitsrates, die ist völkerrechtlich bindend. Durchsetzen kann die UN das aber nicht. Israel habe dem Plan schon zugestimmt, sagte die UN-Botschafterin der USA, Thomas Greenfield. Die Kämpfe könnten heute enden, wenn die Hamas zustimmt. Von denen kamen positive Signale. Vertreter der Hamas hatten erklärt, sie seien bereit, mit den Vermittlern zusammenzuarbeiten. Wie es genau weitergeht, muss aber noch besprochen werden.
In Berlin startet heute die dritte internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. 13 Staats- und Regierungschefs